Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute wieder zwei herausragende Ärzte da. Einerseits unsere Fernsehärztin Dr. Petra Wiecher und auf der anderen Seite Professor Dr. Burkhard Schütz. Und speziell dieser Schütz, der hat es wirklich auch in sich, denn Professor Schütz hat sich fokussiert auf die Analyse, auf eine evidenzbasierte Diagnostik im Bereich aus der Stuhlanalyse, aus dem Urin, aus dem Speichel und aus dem Blut. Und das sind Dinge, die einfach uns zeigen, wer wir sind und wie unser Stoffwechsel funktioniert. Und wenn wir viel, viel mehr da hinschauen würden, wie der Stoffwechsel genau aussieht, dann kann man auch sehr effizient damit arbeiten und agieren und einen Stoffwechselprozess wieder ins Lot bringen. Das ist auch heute ein bisschen das Thema dieser Sendung, zu schauen, wie was man machen kann für eine Diagnostik. Nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Frau Petra Wiecher, herzlich willkommen. Lieber Burkhard Schütz, herzlich willkommen. Dieser Schütz hat es in sich. Der war gut, gell? Es ist wirklich so. Ich habe so eine große Hochachtung von dir und deinen Leistungen. Was du in den letzten 20 Jahren aufgebaut hast, kann ich kaum in Worte fassen, wie heute fast jeder Arzt und Therapeut einfach seine Sachen ins Labor schickt, von euch interpretiert wird, diagnostiziert wird. Also ich denke, viele unserer Zuschauer kennen dich nur indirekt, nämlich über die Auswertung und nicht direkt. Und heute bist du da. Und deshalb großen Dank, lieber Burkhard. Und danke, dass wir hier mal ein bisschen reinschauen dürfen in die evidenzbasierte Diagnostik.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich würde ganz gern über diese evidenzbasierte Diagnostik und Therapie sprechen in der Komplementärmedizin. Nun, es gibt viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich für diese Medizin interessieren. Aber wo lernt man das? Wo lernt man, mit dieser Diagnostik umzugehen? Wo lernt man die Therapieansätze? Weil im Studium lernt man es nicht. Deshalb war es mir einfach ein Anliegen, den Einstieg in diese tolle Medizin einfacher zu machen. Und deshalb habe ich in dieser Corona-Zeit, wo ich ganz, ganz lange keine Veranstaltungen hatte, habe ich über 1100 Studien gelesen und habe aus diesen Studien die Extrakte herausgezogen, um eine evidenzbasierte Diagnostik und Therapie anbieten zu können in einem Konzept, das es den Kolleginnen und Kollegen einfacher macht, in diese Welt einzudringen. Denn wer hat schon Interesse, viele, viele Schulungen zu besuchen, viele Wochenenden zu opfern? Und das ist oftmals die Hürde dabei.
Damit man es wirklich versteht, was dahinter, ich meine, das Ergebnis analysieren, das sind nur Zahlen, aber das versteht ja niemand, oder?
Ja, viele dieser Parameter muss man auch erklären, denn die kennt man per se nicht. Und dafür braucht es Zeit, dafür braucht es eine Grundlagenschulung. Und die bieten wir an 60 Mal im Jahr. Und auch ganz, ganz viele Online-Veranstaltungen, aber eben auch Präsenzveranstaltungen, dass man voneinander lernen kann.
Gut. Ja, bitte.
Was meine ich damit? Ja, es kommt ein Patient in die Praxis und er hat Migräne, er hat Akne, er hat Burnout, er hat Depressionen. Und was macht man mit dem? Und man möchte ihm gerne auch neben diesen klassischen Therapien etwas anbieten. Nur was?
Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber es ist uns ein großes Bedürfnis, wenn Sie diesen Kanal von uns bitte abonnieren, hier unten bitte klicken und damit viel Spaß weiterhin mit der Sendung.
Dann probiert man etwas aus, weil man irgendwas gehört hat und das funktioniert dann nicht. Und wie gesagt, der Einstieg in unsere Medizin ist schwer, erfordert Zeit und die möchte man dann doch nicht investieren. Aus diesem Grunde haben wir über die letzten Jahre für ganz häufige Beschwerdebilder diese eine Diagnostik vorbereitet und Therapien vorbereitet, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, wir haben für jedes Beschwerdebild aus Erfahrung oder aufgrund von Studien geschaut, welche Diagnostik ist wirklich sinnvoll, welche braucht man und welche eigentlich nicht. Wir haben gesehen, welche Therapieansätze wirken und welche wirken nicht. Und daraus haben wir ein Konzept gemacht. Das heißt, die Kollegen bekommen für diese Beschwerdebilder eine Kurzinfo. 5 Seiten, 6 Seiten. Da steht alles drauf, zur Epidemiologie, zu Ursachen, zu Symptomen, welche Diagnostik ist nach Studien wichtig und welche Therapieansätze aus unserer Medizin sind erfolgreich. Alles verknüpft mit aktuellen Studien, damit man auch argumentieren kann, warum mache ich das? Weil in der und der Studie gezeigt ist, dass es einen Effekt hat. Warum arbeite ich mit bestimmten Dosierungen? Weil in diesen Studien genau diese Dosierungen Erfolge haben. Das heißt, wir machen eigentlich nichts anderes als ein Ready-for-Use-Konzept. Wir bieten fertige Diagnostikprofile und erprobte Therapiekonzepte.
Und das ist alles noch individualisiert, weil letztendlich durch die Stuhlprobe, durch die das Gut, was dir eingeschickt wird, du ja genau weißt, wo der Patient steht.
Das Problem ist einfach, dass häufig ein Patient in die Praxis kommt und man dann etwas untersuchen möchte, nicht genau weiß, was ist jetzt das Richtige, und man macht 1, 2 Parameter. Aber der Mensch ist komplex. Das heißt, Wir haben vielfältige Stoffwechselwege, die Erkrankungen beeinflussen. Mhm. Bei Schlafstörungen ist es dieser Tryptophan-Stoffwechsel oder bei Burnout ist es auch noch Inflammation etc. Und das muss man überprüfen, um zu sehen, hat der Patient dort ein Problem oder nicht. Mhm. Das heißt, am Ende entsteht nach dieser Diagnostik ein individualisiertes Abbild des Patienten und daraufhin kann man therapieren. Therapien wie? Nach erprobten Konzepten. Da ich ja nur Diagnostiker bin, aber eben auch seit 25 Jahren eigene Patienten behandle, und zwar die
schwierigsten Fälle.
Aber trotzdem es mit Sicherheit bessere Therapeuten gibt wie ich, habe ich halt viele, viele Freunde gefragt, ob sie ihr Know-how einbringen. Am Anfang waren sie zögerlich und dann habe ich ihnen wirklich gesagt, ihr habt auch schon ein Alter wie ich, wollt ihr dieses Wissen, was ihr über Jahrzehnte gesammelt habt, einfach so sterben lassen? Und sie waren dann alle bereit und haben ihr Know-how eingebracht. So, dass wir nicht nur eine Diagnostik einbringen, und zwar nur die Dinge, die nach meinem Verständnis nötig sind, um Therapieentscheidungen treffen zu können, und davon abgeleitet, unter Einbeziehung von anamnestischen Daten, also Krankengeschichte, auch eine Therapie. Diese Therapie beinhaltet dann nicht nur einen Ansatz. Sie beinhaltet zum Beispiel bei Akne, bei Burnout etc. immer auch den Darm, weil der Darm für viele Dinge ein ganz wesentlicher Einflussfaktor ist. Das heißt, wir bieten nicht nur diese Informationen an, wir bieten nicht nur diese Konzepte an, sondern ich habe diese erfahrenen Leute einfach gebeten, bringt euer Wissen auf Papier, dann später auch auf Videos, dass man für die Leute, die nicht so gerne lesen, so dass die Therapeuten, die Kolleginnen und Kollegen wirklich danach arbeiten können. Wie macht man eine Darmreinigung? Wie macht man einen Darmaufbau? Da hat mein guter Freund Henning Sator ein Konzept ausgearbeitet, worauf man achten muss, warum es wichtig ist, dann auch körperlich bestimmte Dinge zu tun, ist alles erklärt. Oder Uwe Gröber, auch ein ganz, ganz guter Freund, hat Infusionskonzepte ausgearbeitet, passend zu diesem Konzept. Und da ich voller Demut verstanden habe, am Ende dieser Befunde, als wir diese Magistralrezepturen ausgearbeitet haben, was der Patient tun soll, und ich das Apothekern gezeigt habe, haben sie mir gesagt, Burkhard, das alles zu machen, das kostet 1200 Euro. Das macht natürlich niemand. Und aus diesem Grunde haben wir versucht, indem wir viele hunderte von Präparaten angeschaut haben, von kommerziell erhältlichen Präparaten. Welche haben so viel Inhaltsstoffe, so viel Substanzen in einer Dosierung, die man braucht, um Effekte zu erzielen oder die man als Grundlage einsetzen kann, um dann mit Monotherapien aufzustocken, so dass man im Endeffekt durch Kombination von 3-4 Präparaten eigentlich eine sinnvolle Therapie machen kann. Das heißt, wir versuchen, unser Know-how aus der Diagnostik und aus der Therapie Leuten zur Verfügung zu stellen, die sich dafür interessieren.
Pfannenfertig. Das ist doch schön. Die Hürde ist nicht mehr groß, es anzuwenden, den Erfolg zu sehen und dann sich langsam in die Weiterbildung zu begeben.
Eins ist wichtig. Wir sehen es einfach so oft. Die Leute fangen an, sie sind frustriert, es funktioniert nicht. Hier fangen sie an. Es wird sehr, sehr häufig funktionieren. Wir haben sehr, sehr gute Erfolge. Und dann gewinnen sie Interesse. Dann arbeiten sie sich ein. Sie haben einen ganz anderen Antrieb. Weil das ist wichtig. Natürlich nur die, die es im Endeffekt verstehen, werden es weitermachen. Und nur die werden es bei ihren Patienten anwenden und auch sicherlich sehr, sehr erfolgreich anwenden.
Schon cool, ne?
Da fällt mir ein, was ein Arzt braucht, damit es gelingt. Er braucht den Patienten, der seinem Körper vertraut, dass er das Richtige tut. Er braucht das Vertrauen zu dir, der Patient, zum Arzt. Aber das Dritte ist viel wichtiger. Wir müssen versuchen, die Lust zu vermitteln, für sich zu engagieren, oder? Lust auf Gesundheit zu machen. Das finde ich das Entscheidendste, wenn der Patient wenn das rüberspringt, die Freude auch, jetzt mit diesem Instrumentarium wirklich etwas aktiv, dann gelingt. Also ich sage immer, wer nicht Realist ist, der, oder wer nicht an Wunder glaubt, der ist auch kein Realist. Ich darf sie auch beobachten und es ist nicht unsere Arbeit, es ist das, was die Menschen draus machen. Und das tut den anderen so gut, diesen Menschen zu begegnen. Oft sind es wirklich diese wertvollen Gespräche miteinander, was Menschen daraus machen. Oder? Es braucht ja die Geduld, es braucht das Bewusstsein, es braucht die Achtsamkeit und es braucht auch die Zeit.
Weißt du, für mich hört sich das an, so wie endlich mal aufgrund einer sehr hohen, großen Datenbank mit so vielen Studien hinterlegten Wissenschaft, dass man hier eigentlich von einem Leitbild reden könnte für den Stoffwechselprozess, aber in individualisierter Form eigentlich ein Leitbild, wo sich eigentlich jeder daran halten müsste. Wenn ich aber jetzt so schaue, wie es in der Wahrheit im Moment funktioniert. Da geht man zum Arzt, kriegt ein großes Blutbild und dann haben die ihre eigenen Barometer. Und wenn du da, sagen wir jetzt mal, bei meiner Tochter war der Eisenwert noch leicht über 6, dann heißt es, es ist alles gut. Es ist keine Indikation, die Sache ist erledigt und man geht gar nicht mehr weiter drauf ein. Und das sind ja fast Fahrläse, wenn man sieht, was man heute eigentlich alles machen könnte und erkennen könnte aus solchen Proben.
Das ist ja alles okay. Es ist ja so, dass diese Leitlinien Medizin vielen ja auch hilft. Das ist alles gut. Nur wir haben ganz, ganz viele chronisch kranke Patienten. Patienten, die eben am Ende einer langen Historie stehen, die eben mit diesen Ansätzen Probleme haben, die einfach diese Effekte nicht gezeigt haben. Deshalb, ich bin auch klassischer Mediziner, aber ich habe eben verstanden, dass man ergänzend noch so viele tolle Dinge tun kann. Und gerade bei diesen chronisch Kranken ist es sinnvoll, ein bisschen weiter zu schauen. Ein bisschen weiter zu schauen, sinnvoll zu schauen, wo liegt das Problem? Kann man dieses Problem beeinflussen? Und wie kann man es beeinflussen? Es ist ja auch so, Diagnostik, das ist leider richtig, ist teuer. Diagnostik ist teuer und wenn man das erfolgreich machen will, muss man das ändern. Viele bestimmen Vitamin B6 und sagen, das ist das wichtigste Vitamin, weil es als Kofaktor in so viele Stoffwechselprozesse einwirkt. Aber ich habe so viele Patienten, da sehe ich überschießende Vitamin B6-Spiegel, weil alle so denken. Das ist nicht, das ist ein kleines Schräubchen, eine kleine Wahrheit innerhalb einer großen Wahrheit. Und wir müssen zumindest versuchen, diese große Wahrheit zu verstehen, um die wirklichen Stellschrauben zu finden, an denen wir drehen müssen. Das versuchen wir. Wir haben seit Jahren jetzt auch versucht, eine andere Diagnostik zu machen, die bezahlbar ist, dass man mit einem bestimmten, dass man vielleicht mit 200 Euro, das ist immer noch viel, ja, aber man braucht einfach einen bestimmten Überblick, dass man damit einfach zumindest die Dinge abklärt, die man für Therapieentscheidungen in unserer Welt braucht. Und dass man diese Diagnostik dann mit einer vernünftigen, zielgerichteten Therapie kombinieren kann. Das ist das Ziel. Und daran arbeiten wir jetzt seit einigen Jahren. Und ich bin sicher, sehr sicher, dass das erfolgreich sein wird und dass man vielen willigen Therapeuten den Einstieg in unsere Medizin damit erleichtern kann und dass man auch Zahlen rekrutieren kann, die zeigen, dass wir 60-70% der Migränepatienten wirklich helfen können, dass wir bei einem richtig hohen Anteil bei diesen häufigen Beschwerdebildern Effekte erzielen können. Effekte, die nicht sofort auftreten, nach einiger Zeit auftreten, die aber dann auch Bestand haben. Das ist das Ziel. Und ich freue mich darauf, diese Dinge jetzt immer stärker auch Kolleginnen und Kollegen anzubieten.
Du hast jetzt immer auf chronische Krankheiten gesagt, aber eigentlich ist es auch die perfekte Präventionsmedizin, oder? Ich meine, wenn du immer vom Milieu redest, wissen wir auch, aus dem Milieu entsteht der Erreger und irgendwann eine Krankheit. Aber wenn wir uns viel mehr auf die Salutogenese konzentrieren oder fokussieren und nicht immer die Krankheit suchen, sondern die Gesundheit stärken, von Kopf bis Fuß, vom physisch, von Psyche, von allem, dann haben wir eigentlich gar nicht das Problem, irgendwann in eine Kaskade von Krankheiten reinzurutschen.
Also es gibt mit Sicherheit auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wir haben die Chance, wir haben die echte Chance, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Ich möchte mal noch eine folgende Frage stellen. Ich höre immer wieder, dass Menschen heutzutage sehr häufig eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben. Dann wissen sie, okay, das, das und das sollten sie nicht mehr essen und können damit leben. Aber wenn man das jetzt einfach nicht mehr isst und damit lebt, ist das jetzt gut? Oder wäre es viel besser so, dass wir eigentlich das Milieu wieder in die Situation bringen müssten für eine langfristige Gesundheit, wo diese Bakterien auch da sind, die das essen können?
Unverträglichkeiten sind sehr vielfältig. Wir müssen hier entscheiden, ist es wirklich eine echte Allergie, also durch IgE an die Körper vermittelt? Ist es eine pseudoallergische Reaktion? Ist es eine verzögerte Reaktion? Ist es eine Histaminintoleranz? Ist es einfach eine Unverträglichkeit, die entsteht durch Veränderungen in der Darmflora? All das können Ursachen sein. Hat man eine, zum Beispiel eine Histaminintoleranz, haben ja viele Menschen. Dann muss man schauen, was ist die Ursache? Wir haben Enzyme im Körper, die dieses Histamin abbauen können. Funktionieren die? Funktionieren die nicht? Warum funktionieren sie nicht? Und dann kann man, wenn man die Ursache kennt, gezielt gegensteuern. Dann kann man diese Enzyme zum Teil zuführen in einem bestimmten Umfang. Man kann die Histaminzufuhr reduzieren. Man kann schauen, ob man ursächlich die Ursachen behandeln kann. Hat man eine echte Allergie, dann ist das natürlich dann schon schwieriger. Dann sollte man schon sehr behutsam mit der Aufnahme von den betroffenen Nahrungsmitteln umgehen.
Wenn jetzt Leute, und da kenne ich viele, 15, 20 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel immer zu sich nehmen und jetzt aber eigentlich sich entscheiden, eine Stuhlprobe zu machen, wie kannst denn du dir eigentlich sicher sein, dass das, was du da misst, nicht einfach nur das ist, was sie geschluckt haben und nicht einfach ein Stoffwechselprozess ist innerhalb des Darms?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Viele nehmen auch zu viel, viele nehmen ungezielt und das ist eigentlich auch nicht gut. Denn es gibt auch ein zu viel. Wenn ich zum Beispiel ein Probiotikum gebe, dann sehe ich Veränderungen im bakteriellen Stoffwechsel. Ich sehe aber nur mit sehr, sehr empfindlichen Nachweisverfahren wirkliche Veränderungen an der Stuhlflora, an den Darmbakterien, weil diese Probiotika nicht unbedingt wirken, indem sie sich an die Darmschleimhaut ansiedeln und vermehren, sondern indem sie bestimmte Stoffwechselprozesse beeinflussen. Den pH-Wert verändern, das Milieu verändern, also über andere Faktoren arbeiten. Wenn ich zum Beispiel, wie ich eben sagte, Vitamin B6 aufnehme, dann sehe ich das an den Darmbakterien nicht, dann sehe ich das aber im Blut natürlich, dann sehe ich das indirekt über bestimmte Urinparameter. Das heißt, ich habe die Möglichkeiten, diagnostisch zu überprüfen, ob die Aufnahme sinnvoll ist, ob sie ausreichend ist oder ob man zu viel nimmt.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Denn wenn jetzt jemand wirklich so viele Produkte nimmt, kannst du trotzdem durch diese Protokolle erkennen, wo der Patient wirklich steht, weil er ja so vieles selber supplementiert.
Es gibt immer zwei Betrachtungen. Die eine Betrachtung, wo steht er ohne diese Supplemente? Das ist immer eine Anfangsbetrachtung. Oder die zweite Betrachtung ist er unter diesen Supplementen jetzt wirklich gut eingestellt oder nicht?
Ja.
Und Das sind die Instrumentarien. Wir erkennen, ob die Einstellung gut ist, ob sie nicht ausreichend ist oder, was leider eben auch oft der Fall ist, ob sie einfach vollkommen über das Ziel hinausgeht.
Und wenn du jetzt das analysierst, das geht übers Ziel hinaus, dann kommt ja eigentlich das Feedback wieder zurück. Der Patient hat viel zu viel von dem und dem. Könnte es sein, dass er irgendwas schluckt?
Ja, das erkennt man dann schon. Erkennt man.
Das seht ihr?
Das erkennt man.
Gut, gut. Das ist schon ein wichtiger Parameter. Ja?
Und das gehört natürlich auch in die Anamnese, in die Befragung hinein, dass man einfach sieht, okay, wir haben eine Zufuhr von der und der Substanz. Ja. Und dann können wir auch gezielt sehen, ist die Zielgröße getroffen oder ist sie verfehlt?
Und allfällige Einnahme von Medikamenten müssen auch auf diesen Anamnesebogen aufgetragen werden, damit ihr den Rückschluss nehmen könnt?
Natürlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn wir den Gallensäurestoffwechsel anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten, die den beeinflussen, Protonpumpenhemmer oder Produkte, die man einnimmt zur Gewichtsreduktion, all das beeinflusst das. All das führt zu einer Veränderung und all diese Veränderungen sehen wir. Und um sie zu verstehen, ist es sehr gut, wenn wir diese Information haben.
Die hat aber der es interpretiert. So, und der kann Rückschlüsse darauf ziehen.
Ne? Was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist, wie wahnsinnig tief, dass man Dinge denken muss. Man sieht ein Ergebnis und muss eigentlich vom Ende zurückdenken. Das finde ich ein Wunder. Also wirklich, ich bewundere Menschen, die das wirklich können, so zurückdenken und überlegen, dieses Bakterium hat diesen Stoffwechsel gemacht, dass das einfach die Kaskade zurückdreht, um zu verstehen, wieso als der Patient diese Krankheit entwickelt. Das finde ich phänomenal.
Naja, ich bin so weit würde ich nicht gehen. Bakterien können die Entstehung oder den Verlauf von Erkrankungen mit beeinflussen. Ob sie alleine dafür verantwortlich sind, das glaube ich nicht, aber sie haben einen erheblichen Einfluss darauf.
Erheblich heißt wesentlich, aber nicht alleine.
Wesentlichen Einfluss.
Eben, das heißt, deshalb sind die Erfolge auch so groß, oder? Wenn man da ansetzt, hat viele Menschen die Chance auf viel, viel mehr Wohlbefinden.
Ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen, wenn man da nicht ansetzt, kann man Hautekzeme eine Zeit lang unterdrücken, aber nur unterdrücken.
Ja.
Die Ursache oder eine der ursächlichen Faktoren, den erfassen wir damit nicht. Und wenn man längerfristig wirklich eine Neurodermitis oder andere Hautveränderung oder was auch immer wirklich im Griff halten will, dann muss man sich den Darm anschauen.
Ich musste mal so herzhaft lachen, wo ich Professor Dr. Ulrich Amon hier hatte. Er ist ein Dermatologe und er hat mir gesagt, eines Tages hat er sich einfach gefragt, eigentlich habe ich noch nie einen Patienten geheilt. Wenn mir das Cortison einfach mal weggenommen werden würde, wäre ich aufgeschmissen. Und dann hat er sich mit dem Darm auseinandergesetzt. Und seitdem ist er ein herausragender Dermatologe, der wirklich an der Ursache hilft. Man kommt immer wieder zur Wurzel des Menschen zurück. Ich danke euch ganz herzlich für diese Darlegung, für diese ganz klare, evidenzbasierte Diagnostik. Und ich würde sagen, als Therapeut wäre das ja für mich ein Segen. Denn ich weiß, ich mache jetzt mal nichts Falsches, sondern ich mache einen richtigen Plan, ich habe ein Protokoll, ich bin auch daher mal ein bisschen geschützt von dem her, dass ich nichts Falsches mache und kann das mal anwenden und meinem Patienten viel, viel mehr dienen als vorher. Und wenn die Leidenschaft daraus erwächst, kann ich es ja immer noch lernen, oder?
Tja.
Dann mit flammendem Herzen.
Ja, mit flammendem Herzen. Danke, Petra Michel, lieber Burkhard Schütz, danke für diese Sendung und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Achten Sie bitte auf Ihren Darm. Wir haben es immer wieder gehört. Und alle Leiden, egal was, nehmen Sie bitte auch den Darm mit ins Visier. Schauen Sie an, was man da optimieren kann. Und Die moderne Diagnostik gibt da so eine Fülle von Informationen, die Ihr Therapeut nicht selbst interpretieren muss, sondern er kriegt so vieles pfannenfertig serviert, sodass er wirklich auch die Begeisterung flammenden Herzens entwickeln kann, hier einen Weg mit dem Patienten zu gehen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.